ARD.
Der Jahreswechsel steht an und vielleicht liegt es am in großen Teilen noch fehlenden Schnee oder dass es zwischendurch ja doch noch nicht so richtig kalt ist, aber mich triggert die Weihnachtsstimmung irgendwie noch nicht. Bei dir, Flo?
Nö, der Weihnachtsbaum, der steht jetzt zwar zu Hause und am Adventskranz wird jetzt am Sonntag die dritte Kerze angezündet, aber so richtig ruhig und besinnlich irgendwie wird es das noch nicht so.
Aber politisch ist es schon, ne?
Ja, und es wird ja wahrscheinlich noch mehr. Wir starten ja gleich mit einer vorgezogenen Bundestagswahl ins neue Jahr.
Ja, momentan versteckt sich der Wahlkampf noch hinter Tannenbäumen und Spritzgebäck, weil sich die Parteien ja tatsächlich darauf geeinigt haben, sowas wie einen Weihnachtsfrieden einzuhalten. Aber gehen wir mal davon aus, dass das Silvesterfeuerwerk dann vielleicht auch der große Startschuss wird.
Ja, das glaube ich auch. Und dann wird es auch wieder mit Umfragen losgehen und diesen Wählerstatistiken und so weiter und so fort.
Ja, weil halt auch jeder wissen will, wie die Stimmung unter den Wahlberechtigten ist und das Ganze ja quasi auch ja, auf seine eigene Art und Weise einen Unterhaltungsfaktor hat, wie ein Rennen. Ja, so ähnlich, ne? Mal ganz platt formuliert.
Ja, und es sind ja auch eben Instrumente, also diese Umfragen, die wir für unsere Berichterstattung haben und brauchen, um dann auch abbilden zu können, wo liegt denn die Wählergunst momentan nach diesen Umfragen?
Aber es hat sich ja auch in den vergangenen Wahlen gezeigt, egal ob auf Landes- oder Bundesebene, vor allem auch international, es gibt immer öfter Ergebnisse, die mit diesen Vorhersagen dann ja doch gar nicht mehr ganz so übereinstimmen.
Und darüber wollen wir heute sprechen mit dem Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom bei uns in Medien groß und quer. Hallo, Herr Vandenboom.
Hallo, hallo.
Herr Vandenboom, wer den SR hört, der kennt Ihren Namen. Sie sind unsere, ich sag's mal, politikwissenschaftliche Allzweckwaffe, wenn es hier um Einschätzungen rund um Wahlen, Parteien, Parteiprogramme etc. pp. Geht. Die Wahrnehmung, dass diese Vorhersagen öfter Überraschungen produzieren statt Punktlandungen, die kennen Sie auch.
Die Wahrnehmung gibt es und die hat ihre Ursache in tatsächlich einigen richtig danebenliegenden Wahlumfragen der Vergangenheit. Aber die Wahlforscherinnen und Wahlforscher haben sich angepasst und ihre Methodik verfeinert. Und mittlerweile sind wir wieder auf einem Status, dass eigentlich gut gemachte Umfragen recht zuverlässig die Stimmung abbilden und meistens auch die Tendenz des Endergebnisses.
Woher kam denn das? Man hatte ja so eine Zeit lang das Gefühl, dass da Umfragen oder die Methodik auf eine gesellschaftliche Realität trifft und beides geht irgendwie nicht so ganz zusammen. Was musste denn da angepasst werden?
Also zum Ersten hatten wir das Phänomen des Aufstiegs der AfD und wir hatten eine Phase in der Umfragetradition, wo Wählerinnen und Wähler der AfD das nicht haben zugeben wollen. Da war so eine soziale Erwünschtheit in den Antworten drin. Die würden zwar AfD wählen, haben aber dann gesagt, nein, ich wähle CDU oder was anderes. Und dann haben sie beim Wahltag eben das gemacht, was sie eigentlich haben machen wollen und das hat sich entsprechend niedergeschlagen. Und das ist mittlerweile zum einen eingerechnet, zum anderen ist es so, ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, dass die AfD in der, sagen wir mal, der Akzeptanz vieler weiter Teile der Bevölkerung angekommen ist. Leute schämen sich nicht mehr zu sagen, ich wähle Rechtsextreme, das ist völlig in Ordnung und deswegen auch bei Umfragen das völlig unumwunden zugeben. Und das hat, wenn man das als positiven Effekt bezeichnen möchte, dazu geführt, dass die Umfragen wieder genauer wurden.
Diese Umfragen sind ja ein Instrument, mit denen Sie als Politikwissenschaftler arbeiten. Wie machen Sie das genau?
Also wir benutzen Umfragen tatsächlich und diese Warnung gibt es ja auch immer vor jeder seriösen Umfrage, wenn Sie die verbreiten, das ist eine Momentaufnahme. Das heißt, wir sehen uns Umfragen in der Zeitreihe an über Jahre. Das heißt, wir analysieren ja immer rückwärts. Wir sind nicht so besonders gut darin, die Zukunft vorherzusagen. Aber wir wollen immer wissen, woher sind Sachen gekommen und wie haben sie sich entwickelt. Und das heißt, da helfen uns Umfragen, lange Zeitreihen zu entwickeln, wie verschiedene Schwankungen und Veränderungen sich ergeben haben. Und dann haben wir eine Analysebasis, um zu sagen, wenn das und das passiert, reagieren Wählerinnen und Wähler so und so.
Da haben Sie ja im Grunde die etwas angenehmere Position, weil Sie müssen nur nach hinten gucken und erklären, wie hat sich's dargestellt. In den Medien wird es ja in der Regel benutzt, um zu sagen, und wir gehen davon aus, so wird das kommen, auch wenn man sagt, es ist eine Momentaufnahme. Wie viel Halbwertszeit hat sowas?
Naja, wenn ein Wahlkampf relativ störungsfrei verläuft, dann ist die Halbwertszeit eigentlich relativ groß. Was immer schwer einzurechnen sind, sind solche disruptiven Ereignisse. Das können weltpolitische Ereignisse sein, da gibt es irgendwo eine Katastrophe, reicht schon eine Umweltkatastrophe. Es reicht aber auch schon, dass ein wichtiger Spitzenkandidat sich wirklich, wirklich blamiert und wirklich Mist redet bei einem Interview. Und das geht dann sofort durch und wird vielleicht dann auch nicht richtig interpretiert und, wie man so schön heißt, aus dem Kontext gerissen. Aber das ist nun mal da und das beeinflusst gerade Wechselwählerinnen und Wechselwähler dann auch massiv, wenn dann so jemand wirklich daneben liegt. Wir hatten das bei Herrn Laschet, dem ehemaligen CDU-Kanzlerkandidaten, bei der Flutkatastrophe, der halt zum falschen Zeitpunkt einfach nur gegrinst hat. Und das hat dann schon gereicht. Und so etwas, das können Sie natürlich durch Ihre Umfragen nicht vorhersagen. Die verändern das Spiel.
Aber wie sieht das denn aus? Sind Umfragen, also in den Medien, wir bilden diese Umfragen ab. Geben sie auch in Auftrag durchaus. Ist das denn auch eine Anleitung oder irgendwie ein Punkt für ein strategisches Wählen, diese Umfragen? Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ja, die Umfragen sehen so und so aus, CDU liegt vorne, die Grünen auf Platz 2 oder 3, dass sich die Wähler denken, ja, okay, strategisch könnte ich jetzt so und so wählen. Also beeinflussen diese Umfragen das Wahlverhalten?
Ja, also erstmal ist an strategischem Wählen auch gar nichts auszusetzen. Das wird immer bewusst eingesetzt. Wir haben die berühmten Leihstimmenkampagnen in der Vergangenheit gehabt, wo CDU-Wählerinnen und Wähler gebeten wurden, doch der FDP eine Stimme zu geben, damit das nachher zusammen irgendwie reicht. Das haben wir immer wieder und ist eigentlich auch völlig legitim. Auch ich überlege mir natürlich in bestimmten Situationen, wähle ich das kleinere Übel oder wähle ich die Partei, die wirklich eher stärker meinen Überzeugungen entspricht? Will ich etwas verhindern oder will ich etwas erreichen? Jeder bewusste Wähler, jede bewusste Wählerin stellt sich diese Frage. Und dafür benötigen wir Informationen und dafür sind Wahlumfragen gute Informationen, wenn sie verlässlich sind, weil wir dann auf der Basis diese Entscheidung treffen können. Und das ist erstmal gar nicht schlecht.
Also das heißt, lässt sich nachweisen, dass Wahlumfragen strategisches Wählen beflügeln oder befeuern?
Also nachweisen insofern lässt es sich nicht, dass wir die direkte Kausalität herstellen können. Aber jetzt nehme ich zum Beispiel die letzte Wahl in unserem Nachbarland Österreich, wo im Vorfeld bereits deutlich wurde bei den Wahlumfragen, dass die Grünen ein ganz großes Problem haben werden und sich stark gezeigt hat, dass viele Grünenwähler nach den Umfragen bewusst SPÖ gewählt haben, weil sie zumindest verhindern wollten, dass die ÖVP noch stärker wird oder gerade die Rechtsextremen auch in Österreich. Das heißt, sie haben hier schon eine starke Tendenz erkannt, die genährt wurde durch die dann doch recht zuverlässigen Wahlumfragen in Österreich.
Jetzt sind die Parteien ja auch darauf angewiesen zu wissen, wie sieht's in meiner Wählerschaft aus und dann brauchen sie auch diese Instrumente. Sie als Politikwissenschaftler, wie viel Einblick haben Sie, wie die Parteien selbst damit umgehen? Die werden ja nicht darauf warten, dass wir den nächsten Saarland-Trend rausgeben und Infratest-DiMAP beauftragen.
Nein, also wenn das Budget da ist, ist es so, dass Parteien eigene Wahlumfragen in Auftrag geben. Das ist nicht ganz preiswert. Das werden nur Parteien können, die tatsächlich über ein kleines finanzielles Polster verfügen. Sobald es dann ein bisschen knapp wird, dann muss man sich doch auf das verlassen, was allgemein zur Verfügung steht. Es gibt eigene Wahlumfragen, die werden auch nicht immer veröffentlicht. Die sind für den internen Gebrauch. Die dienen der Wahlstrategie und der Taktik. Das ist auch völlig legitim. Manchmal sind es auch regionale Umfragen, also wo man sagt, was passiert eigentlich im Saarland? Da ist gerade umstritten, ob wir überhaupt eine Chance haben. Wir wollen genau wissen, wo, bei welchen Wählerschichten haben wir noch eine Chance, auf wen müssen wir uns konzentrieren. Das passiert durchaus und eigentlich relativ regelmäßig, wenn das Geld da ist.
Inwiefern hat die Verlagerung des gesellschaftlichen Diskurses in den Social-Media-Bereich da eine Rolle gespielt für die auch Institute und Agenturen, die das Ganze anbieten als Umfrageservice?
Ja, da kommen wir zu einem grundsätzlichen Problem. Informationen für sich selber müssen ja erstmal gar keine negative Konsequenz haben, aber wenn der Versender diese Informationen sie in einen Kontext stellt, dann wird natürlich so eine Botschaft möglicherweise verändert. Im Englischen nennt man das das Messaging, das man mit so etwas betreibt. Und gerade in sozialen Medien haben wir jetzt gerade wieder ein schönes Beispiel oder ein nicht so schönes Beispiel dafür, die letzte rumänische Präsidentschaftswahl, die aus so einem Grund genau gerade annulliert worden ist, weil soziale Medien in diesem Falle vor allem TikTok manipulativ eingesetzt wurden und hier auch manipulativ Umfrageergebnisse genutzt wurden. Das haben wir auch im deutschen Wahlkampf, das haben wir jetzt schon, wenn Sie sich Politik TikTok anschauen, dann werden Sie Leute sehen, die gefakte Wahlumfragen reinstellen, um gewisse psychologischen Effekte auszulösen, zu emotionalisieren, sehr aggressiv auf aufzutreten und damit dazu führen, dass Leute entweder resignieren oder die Partei, die dann nachher irgendwie da gepusht werden soll, für besonders gut halten. Und das ist natürlich dann ein Problem, dass der Grundrespekt, den wir haben vor Wahlumfragen, dann in den sozialen Medien dafür genutzt wird, im Grunde genommen politische Propaganda zu betreiben.
Da würde ich gerne kurz noch einhaken, weil das zeigt ja, dass das Vertrauen in diese Ergebnisse trotz der Tatsache, dass es jetzt ein paar Mal nicht so ganz gestimmt hat, immer noch Großes in der Gesellschaft, wenn die Manipulation funktioniert.
Also grundsätzlich werden Wahlumfragen als wichtige Information wahrgenommen und eben wird ein gewisses Vertrauen, ein Grundvertrauen entgegengebracht. Das heißt, auch jemand, der das manipuliert, muss es so aufmachen, dass es sehr seriös aussieht mit den schönen Grafiken und sowas. Das muss alles sehr klar und deutlich sein. Das darf nicht einfach nur eine getippte Botschaft sein. Wir sehen das ja in der Visualisierung dieser Ergebnisse, dass auch in der Manipulation der Anschein der Seriosität gewahrt sein muss. Und sobald dieser Anschein gewahrt ist, ist es in der Tat so, dass viele Menschen, vor allem die, die dann möglicherweise dann nicht nochmal auf der Webseite vom SR nachgucken, ob das auch wirklich so ist bei den Umfragen oder ob das manipuliert ist, das dann auch für bare Münze nehmen.
Aber gäbe es denn eine Alternative zu Wahlumfragen?
Also ich würde sagen, das ist schwierig. Wir haben natürlich hin und wieder solche Instrumente versucht, in denen quasi diese Umfragen über das Internet permanent abgedatet werden, wo sozusagen andere Methoden angesetzt werden. Aber im Grunde genommen haben wir keine andere Wahl, als Leute zu fragen, was würdet ihr denn wählen und was sind deine zentralen politischen Ziele und was hältst du von Kandidat A, B oder C, um so einen Eindruck zu bekommen. Also ich wüsste jetzt nicht, welches andere Instrument uns zur Verfügung stünde, das über das Anekdotische dann hinausgeht. Klar kann ich meinen Nachbarn fragen, was willst du denn? Dann hat euer mein Nachbar hat gesagt, er wählt Partei A und dann wird das sowas werden, aber das hilft uns ja nicht weiter.
Wir kennen das alle, der Wahlabend, 18 Uhr, dann kommt die erste Prognose, wir sehen die schönen Balken und dann geht's schon los, wie ist die Koalitionsverteilung und die nächsten 3-4 Stunden erleben wir das immer wieder ein bisschen nachgeschärft. Dann gibt's noch die anderen Umfragen, die gemacht wurden, was war für Sie das wichtigste Thema etc. pp. Ist das was für politische Feinschmecker, das die ganze Zeit durchlaufen zu lassen quasi, der Teil der öffentlich-rechtliche Auftrag, aus dem er einfach besteht oder was, wo man sagen muss, ist trägt auch irgendwann zur Politikverdrossenheit bei.
Also ich glaube nicht, dass die 3 Stunden Wahlberichterstattung mit den Hochrechnungen und den Updates tatsächlich zur Wahlverdrossenheit beitragen. Was möglicherweise eher dazu beiträgt, ist das formelhafte Reagieren von Politikerinnen und Politikern auf diese Ergebnisse. Die im Grunde genommen kann man vordefinieren, was für Sprüche kommen. Wir müssen das in den Gremien prüfen und das kann man noch nicht sagen. Und warten wir doch ab. Und das ist, das kann ich nicht mehr hören. Da läuft mir echt was aus den Ohren raus, wenn ich das höre. Dann, das ist eher das Problem, ja, dass man dieses, oh Gott, ja, sag doch mal was richtig zu dem Thema. Wir bieten mit diesen Zahlen die Grundlagen für eine Diskussion und wie diese Diskussion geführt wird. Das ist dann der Eindruck, der nachher von dem Wahlabend zurückbleibt. Das sind nicht die Zahlen selber. Klar, die werden wahrgenommen, die sind jetzt das Faktum. Damit müssen wir arbeiten. Deswegen würde ich sagen, nein. Und ich finde sogar, ich persönlich und ich kenne viele andere auch Nicht-Politikwissenschaftler, die sagen, das macht es eigentlich erst spannend. Also gerade wenn es dann um Kopf und Stein geht, die 5%-Hürde ist knapp nur erreichbar. Das ist doch schön, Politik kann auch spannend sein und das hat auch einen unterhaltsamen Effekt.
Jetzt ist es ja so, in Deutschland haben wir gesehen, die Umfragen sind relativ zutreffend. In Frankreich zum Beispiel oder auch in den USA war das ja jetzt schwierig bis überhaupt nicht zutreffend. Liegt das vielleicht auch an unserem Wahlsystem, dass die Umfragen hier besser funktionieren als zum Beispiel in Frankreich, wo ja dann teilweise sich auch Kandidaten zurückgezogen haben, damit andere Kandidaten gewählt werden können?
Ja, das Wahlsystem hat sicher eine Auswirkung. Sie können bei einem stärkeren Verhältniswahlrecht, wie wir es in Deutschland haben, jetzt sehr viel leichter von Prozentzahlen auf Mandate schließen. Während bei einem Wahlsystem, und das haben wir auch zum Beispiel in Großbritannien, wo sie mit Wahlkreisen arbeiten, sie sehr viel stärker die Diversität der Wahlkreise abbilden müssen und da ist ein großer Unsicherheitsfaktor drin. Deswegen gibt es ja in den USA auch immer einen Unterschied zwischen der sogenannten Popular Vote, was im Grunde das Gesamtstimmungsbild abbildet, aber das, was nachher tatsächlich bei den Wahlleuten, das sind Wahlmänner, sagt man, Wahlleute sind es aber, ja, das, was sie nachher dann abgeben müssen an Stimmen, weil die nach anderen Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Man muss also das Wahlsystem verstehen und das ist immer dann das große Problem, dass die Wahlforscher und Wahlforscher natürlich nicht das Wahlsystem erklären. Die geben Zahlen ab und dann ist es die Aufgabe desjenigen, der die versendet, in diesem Falle Journalistinnen und Journalisten, aber eben auch andere Leute, mal das Wahlsystem nochmal ins Auge zu führen. Und das wird dann manchmal nicht gemacht. Dann werden dann solche Zahlen noch manipulativ eingesetzt zum eigenen Zwecke. Und das ist dann problematisch.
Sie haben jetzt schon sehr deutlich gemacht, wie wichtig diese Zahlen dann am Ende auch sind. Würden Sie trotzdem sagen, dass man ein etwas zurückhaltenderes Verhältnis dazu haben sollte, was da dann am Ende unter dem Balken drunter steht, auch wenn es gerade eine Momentaufnahme ist?
Also ich glaube mal, wir können nicht kontrollieren und beeinflussen, wie eine Botschaft bei den Leuten am Ende ankommt. Also es geht irgendwann auf diesem Prozess der Kommunikation was verloren und wir verlieren die Kontrolle darüber. Wir schicken Zahlen rein und wir interpretieren sie möglicherweise auch. Aber wie nachher der Rezipient, die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Beispiel dieses Podcasts damit umgehen, mit diesen Zahlen, das haben wir irgendwann die Kontrolle verloren. Es gibt Länder, in denen es verboten ist, einen gewissen zeitlichen Frist vor den Wahlen überhaupt noch Wahlumfragen zu veröffentlichen.
Ist das sinnvoll?
Ich habe da eine gewisse Sympathie davor, um so ein bisschen diese Dynamik rauszunehmen, bis zum letzten Moment sich noch gegenseitig Zahlen mit einer gewissen Hysterie auch um die Ohren zu schlagen. Also ich habe da eine gewisse Grundsympathie davor. Nur solange das so nicht ist, sage ich, es nützt nichts, damit weniger zu machen, denn wenn Sie es nicht machen, hier etwa im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann macht es jemand anders. Und ich hätte gerne eine Webseite, auf die ich dann schauen kann, das, was ich da gerade gelesen habe auf TikTok, ist denn das auch so? Ja, also gibt es andere Quellen? Und wenn Sie die Quelle weglassen, ja, dann haben Sie sich selber ins Bein geschossen.
Herr van den Boom, vielen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden Einblicke in das doch etwas drückere Statistikthema Wahlumfragen.
Sehr gerne.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.